1968, Mexiko-Stadt, Olympische Spiele auf 2300 Metern Höhe. Mittelstreckler aus dem Tiefland brechen ein, während Athleten aus Kenia und Äthiopien die Medaillenwertung fegen. Damit begann die Karriere des Höhentrainings im Spitzensport. 60 Jahre später sitzt eine 78-jährige Dame in der Reha an einem IHT-Gerät und atmet durch eine Maske bei normalem Luftdruck Sauerstoffgemische ein, die mal wie Mont Blanc und mal wie Sauerstofftherapie schmecken. Was diese beiden Welten miteinander gemeinsam haben, mehr als man denkt. Max und ich sprechen heute im Beyond Lifespan Podcast über das Thema IHT und IHHT. Wir haben ja jetzt neulich diese Studie gemacht, in-house, auch bei uns und natürlich auch mit einigen niedergelassenen, nicht wirklich Praxen, aber so kleinen, ich sage jetzt mal, ja schon Praxen.
Und Praxen. Ne, am Ende.
Zu IHHT und haben dann die Effekte von IHHT überprüft mit Proteomik. Ne? Also im Grunde mit dem Wangenabstrichtest, den wir auch weiterentwickeln. Wir waren beide Studiensubjects, also Studienprobanden und waren in der Interventionsgruppe mit dabei und hatten jetzt auch das Glück, sage ich mal, über fast ein halbes Jahr ein Cell-Gym-Gerät bei uns direkt im Büro zu haben. Das ist ein IHHT oder IHT-Gerät, je nachdem, wie man es nennen möchte. Man kann ja auch beides an dem Gerät machen. Wie fandest du das so? Der Interventionszeitraum ist ja eigentlich nur 4 Wochen gewesen, ne? Also 10 Sessions innerhalb von 4 Wochen. Und wir haben es aber natürlich auch darüber hinaus genutzt. Hast du selber subjektiv was gemerkt?
Also ich habe jetzt nicht mega krass viel gemerkt, muss ich ehrlich sagen. Ich fand es trotzdem sehr interesting, weil bei dir war es ja nicht so krass, ne? Also bei mir war es wirklich so, während ich die Cell-Gym genutzt habe, ist das auch wirklich mein Sauerstoffgehalt im Blut wirklich stark abgefallen ist, teilweise auch unter 80. Wo ich dann schon ein bisschen schockiert war, warum das bei mir so krass wirkt. Aber da kommen wir dann gleich nochmal ein bisschen dazu, wenn wir auch erklären, wie das alles funktioniert. Schlussendlich habe ich dann auf jeden Fall das Gefühl gehabt, dass ich es auf jeden Fall bitter nötig habe. Hat aber natürlich nur bestätigt, dass ich auch viel zu wenig Cardio gemacht habe die letzten 5-6 Jahre. Und das jetzt ja gerade deutlich abrampe. Aber schlussendlich, ja, viel gespürt habe ich nicht. Währenddessen hat man aber schon gemerkt, okay, ja, es fordert einen schon und man sollte sich währenddessen auch aufs Atmen konzentrieren können, dass man eben nicht zu stark abfällt. Das war bei mir so ein großer Faktor. Wenn ich währenddessen gearbeitet habe, dann bin ich relativ schnell mal unter die 80 gefallen, weil, keine Ahnung, dann atmet man offensichtlich irgendwie anders. Und wenn ich nicht gearbeitet habe, mich aufs Atmen konzentrieren können, dann hat es irgendwie immer gepasst. Also es war schon auch nochmal ein relevanter Faktor. Problem war halt immer, dass das Ganze halt auch 60 Minuten dauert. Insofern dann schon wichtig war, dass wir das Ding auch im Office hatten. Sonst,
also 35, genau.
Ja, Entschuldigung, aber ich habe 60 gerechnet, weil ich wollte danach immer noch kurz chillen, dann hast du noch Aufbau gehabt und am Ende musstest du ja eigentlich eine Stunde blocken, damit das irgendwie halt hinhaut. Ne? Das war das Thema, weil ich finde auch danach war man jetzt nicht irgendwie so, okay, jetzt kann ich Bäume ausreißen, sondern man wollte dann schon noch mal kurz ein bisschen chillen und vielleicht ein Wasser trinken und was weiß ich. Aber ja, wie hast du es erlebt?
Ja, also was man natürlich nicht machen darf, was mir, glaube ich, am Anfang so ein bisschen passiert ist, ist, dass, also man merkt ja dann, wenn die Sauerstoffsättigung abfällt, dann neigt man ja dazu, das zu kompensieren durch sehr tiefe Atmung. Ja. Also man versucht dann einfach tiefer Luft zu holen und so kann man den Effekt unter Anführungszeichen ein bisschen aushebeln, weil man den Körper dann doch noch besser, also durch die kompensatorische Atmung doch noch besser mit dem Sauerstoff versorgt. Und als ich mich dann auch wirklich sehr stark darauf konzentriert habe, einfach nur normal weiter zu atmen. Und weil man bekommt da auch so ein bisschen das Gefühl so, Sauerstoffmangel, ich muss irgendwie mehr atmen. Ne? Ich meine jetzt nicht wirklich ein Panikgefühl, aber es fühlt sich schon ein kleines bisschen auch komisch an. Und als ich darauf geachtet hatte, hat es dann auch besser funktioniert mit dem mit dem Abfall von der Sauerstoffsättigung. Und das ist ja der Reiz, den man setzen will. Also wenn du da jetzt die ganze Zeit bei 100% Sauerstoffsättigung wärst, dann hat es ja keinen Effekt.
Nee, dann bringt es ja nicht. Ist die ganze Sache sinnlos.
Also der Abfall von der Sauerstoffsättigung, der ist gewünscht und der ist auch vom Gerät so gekappt, dass wenn du jetzt unter 80 zum Beispiel fällst, dann kommt auch wieder der normale Sauerstoff raus. Also dann unter 80 sollte man nicht abfallen, vor allem wenn man gerade anfängt. Es gibt natürlich Protokolle, die auch ein bisschen weiter runtergehen, aber das ist muss man aufpassen, weil ab einem gewissen Punkt wird es auch nicht mehr gesund. Ne? Da wird dann so viel oxidativer Stress auch erzeugt im Körper, dass man da vorsichtig sein muss. Aber es gibt ja sicher viele Leute, die gar nicht wissen, worüber wir jetzt gerade reden. Und zwar, das ist IHT oder genau. IHHT. Das sind beides zwei unterschiedliche Dinge. Wofür steht IHT? Intermittent Hypoxia Training. Also IHT, das heißt, man hat innerhalb von diesen, wir haben es zum Beispiel 35 Minuten gemacht, hat man immer Phasen von weniger Sauerstoff und dann wieder Phasen von normalem Sauerstoff. Und IHHT ist Intermittent Hypoxia Hyperoxia Training. Also da hat man Phasen von zu wenig Sauerstoff und dann Phasen von zu viel Sauerstoff. Und die wechseln sich praktisch immer so zyklisch ab. Man kann zum Beispiel 4 Minuten wenig Sauerstoff, 4 Minuten Normalsauerstoff, 4 Minuten wenig Sauerstoff, 4 Minuten Normalsauerstoff haben. Und dann hat man das zum Beispiel 4-mal. Dann kommt man genau auf diese 32 Minuten Protokolldauer, die wir zum Beispiel auch hatten. Wie kann man sich das vorstellen? Wir haben ja in der normalen Luft einen Sauerstoffanteil von 21%.
Genau, also ich glaube bei 0 Metern, also bei Meereshöhe sind es glaube ich genau 21, ja, irgendwie so.
Und der, also was viele Leute nicht wissen, die Luft, die setzt sich immer gleich zusammen. Also es ist immer gleich viel Sauerstoff in der Luft, egal ob du auf der Spitze von Mount Everest bist oder ob du auf Meereshöhe bist. Was sich ändert, ist der Partialdruck, mit dem der Partialdruck vom Sauerstoff in der Luft, mit der sich ändert, wie sehr der Sauerstoff dann auch reindrückt in dein Gewebe über die Lunge hinweg, um das mal ganz plakativ und vereinfacht zu sagen. Und der Luftdruck, der ist in der Höhe sehr viel niedriger als auf Meereshöhe. Ne? Deswegen schaffen es auch nur die allerwenigsten Leute zum Beispiel, den Mount Everest ohne Sauerstoff zu besteigen. Einfach weil der Druck oben so viel, also die Luft setzt sich grundsätzlich gleich zusammen. Sie ist nicht irgendwie ärmer, ne? Also per Definition nicht sauerstoffärmer, aber der Druck ist so viel niedriger, dass auch weniger vom Sauerstoff dann tatsächlich im Körper ankommt. Und entsprechend haben wir dann auch zu wenig Sauerstoff im Körper. Also diese klassische Hypoxie, das ist, finde ich, noch ein sehr weit verbreitetes Missverständnis, weil, wie gesagt, die Luft wird nicht sauerstoffärmer, sondern nur der Druck wird niedriger. Um das mal zu vergleichen, auf 0 Meter Meereshöhe sind es ja diese 21%. Wenn man jetzt auf 2500 Meter sich befindet, das sind ja dann, gibt ja genügend Berge, ne? Österreich sowieso und auch in Deutschland, vor allem da in Alpennähe, wo man mal auf 2500 Meter hochgehen kann, da entspricht es dann in etwa nur noch so 15-16%. Und über 6000 Meter sind es dann nur noch 6-9%. Also wenn man sich das anschaut, Mount Everest, 8848 Meter hoch, dann hat man da wahrscheinlich nur noch so, ich kann es mir jetzt nicht genau im Kopf ausrechnen, aber nur noch so um die 5-6% Druck, mit dem der Sauerstoff dann auch tatsächlich ankommt. Und das ist im Vergleich zu den 21 unfassbar niedrig. Deswegen, also es kann ja auch niemand auf den Mount Everest hochgehen und dann bleibt man mal einen Tag oben und genießt die Aussicht und geht dann wieder runter. Das sind ja nur ganz, ganz kurze Intervalle, in denen es der Körper überhaupt aushält, auf so eine hohe Höhe zu gehen. Und dann muss man eigentlich wieder direkt runtergehen. Und deswegen schaffen das auch die wenigsten Leute, weil das auch natürlich nicht mehr gesund. Also auf Mount Everest zu gehen ohne Sauerstoff ist nicht gesund.
Mount Everest generell kritische Situation, rein Longevity-technisch
rein,
auf jeden Fall.
Rein Longevity-technisch
nicht empfehlenswert.
Ist sicher schwierig. Ja.
Nicht Longevity-approved.
Genau.
Stempel drauf.
Aber wie gesagt, also man erhöht da dann unfassbar sein Risiko, auch einfach einen Schlaganfall zum Beispiel zu bekommen. Ne? Mhm. Oder dass das Gehirn kann dann nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff versorgt werden. Und so weiter und so fort.
Ja, wie merkt man das dann, wenn man eben auf einer gewissen Höhe ist? Also ich glaube, jeder war irgendwie vielleicht schon mal in den Alpen wandern, oder? Ich glaube, das kann man fast für jeden Deutschen, muss man sagen, für jeden Österreicher mal sicher, oder? Und dann war man irgendwie mal auf 2000 Meter Höhe. Und selbst dann kann man ja schon merken, dass irgendwie die Atmung ein bisschen schneller wird vielleicht, ne? Oder wenn man dann auf der Höhe vielleicht sogar übernachtet hat, was ja auch viele Leute sicher schon gemacht haben, in einer Hütte oder so, dass dann auch schon mal sein kann, dass man irgendwie leicht Kopfschmerzen bekommt. Und das ist dann so eine Art Höhenkrankheit, ne? Weil man einfach nicht dran gewöhnt ist, so lange so niedrigem Sauerstoffdruck ausgesetzt zu sein. Also es kann gerade für Leute, die eben sehr niedrig wohnen, auf jeden Fall schon auch ausschlaggebend sein. Also schon ganz interessant, wie schnell das dann auch geht.
Ja, ja, total. Um zurückzukommen zur IHT, da bei der IHC läuft das alles normobar, also da ist der Druck praktisch immer der gleiche. Es wird da keine, wenn viel Sauerstoff kommt, wird nicht Luft in dich reingepresst, sozusagen, durch einen höheren Druck, sondern da ändert sich dann einfach das Sauerstoffgemisch praktisch. Also der Anteil von Sauerstoff wird dann tatsächlich auch höher, um das Ganze mimen zu können. Also da hat man nicht so ein klassisches Druckkammer-Setting, ne, wie in einer Age-Spot-Kammer zum Beispiel, wo auch Sauerstoff mit mehr Druck reingepresst wird, sondern da geht es rein um das Sauerstoffgemisch und um den Sauerstoffanteil, wirklich prozentualen Anteil von der Luft. Das einfach mal
wird
so
sozusagen
am Rande.
Imitiert. Genau.
Genau, genau. Und woher kommt das Ganze? Man hört ja vor allem bei Ausdauersportlern häufig, dass sie ein Höhentraining machen. Ne? Radfahrer oder Läufer, die fahren dann immer zum Höhentraining und machen das einige Wochen, einfach um ihre Leistungsfähigkeit zu verbessern. Und da gibt es im Grunde verschiedene Konzepte, die da Sportler machen. Ne? Und eines ist Live High, Train Low. Das heißt, du hältst dich in der Höhe auf. Irgendwo, wenn du zum Beispiel ich finde das ganz witzig, weil in Mexiko haben ja Olympische Spiele stattgefunden. Das ist schon sehr, sehr lange her. Das ist auch lange bevor es uns gab, 1968 gewesen. Und da waren die Olympischen Spiele dann auf 2300 Meter Höhe. Wenn du jetzt auf 300 Meter Seehöhe lebst und auch trainierst, dann gehst du auf 2300 Meter Seehöhe vollkommen ein. Ne? Weil sich der Körper dann nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff versorgen kann, aufgrund von diesem deutlichen Höhenunterschied. Und damals bei den Olympischen Spielen ist es zum Beispiel so gewesen, dass einfach Menschen aus Nationen, die ohnehin eher höher wohnen, dann komplett abgeräumt haben. Ne? Weil sie einfach diese Anpassung an diese enorme Höhe viel besser hinbekommen haben. Und man hat dann auch das Ganze als Trainingsbestandteil so ein bisschen für sich entdeckt, dass man eben in der Höhe wohnt, zumindest für eine gewisse Zeit, in der Höhe trainiert. Das wäre Live High, Train High. Dann gibt es aber auch noch Live High, Train Low, was ich vorher gemeint habe. Du lebst oben, also den Großteil deiner Zeit verbringst du in der Höhe, aber zum Trainieren fährst du in die niedrigere Region. Und das Umgekehrte gibt es auch. Das wäre jetzt Live Low, Train High. Das wäre, wie wenn du jetzt irgendwie am Meer wohnst und zum Trainieren gehst du aber immer in eine höher gelegene Region zum Beispiel. Das muss natürlich alles irgendwie nah aneinander liegen, ne? Ist eh klar. Aber genau, das wäre ganz klassisch. Ich wohne zu Hause, aber ich fahre dann hier natürlich nicht jeden Tag 3 Stunden in eine Region, wo ich dann auf dem Berg trainieren kann, sondern dafür gibt es dann diese Hypoxie-Studios,
ja, voll.
Wo du dann auch reinlaufen kannst und bei niedrigerem Sauerstoff trainieren kannst, um diesen Höheneffekt zu imitieren. Das Effektivste ist aber Live High, Train Low, muss man dazu sagen. Also wenn du eine möglichst große Zeit in der Höhe verbringst und dann unten trainierst, das ist am effektivsten, um auch das Hämoglobin im Blut, also die Masse an roten Blutkörperchen zu steigern, damit der Sauerstofftransport dann auch tatsächlich und nachweislich besser wird. Also Sportler sind, aus dieser Sportecke kommt das Ganze so ein bisschen, dass man eben mit auf den Körper einen Reiz setzen kann mit weniger Sauerstoff und mit mehr Sauerstoff. Und was früher eben das Höhentraining war, will man dann heutzutage so ein bisschen mit IHT oder IHHT, wo dann eben auch noch die Phase mit mehr Sauerstoff dabei ist, imitieren kann. Was das jetzt konkret im Körper macht oder wie das Ganze im Körper läuft, das ist dann schon nicht mehr so straightforward, würde ich sagen, wie man sich das vorstellen würde. So, okay, ich habe wenig Luft, es werden mehr rote Blutkörperchen passiert, let's go. Da gibt es so ein paar Effekte, so ein paar molekulare Mechanismen, wie das Ganze abläuft.
Genau, ja, also im Grunde ein ganz, ganz zentraler Faktor ist so ein molekularer Schalter, der heißt HIF-1-Alpha oder Hypoxia-Induced Factor 1-Alpha. Das ist ja auch ein generell sehr interessantes Thema, wo wir jetzt ja auch mittlerweile einsteigen in diese Hypoxia-Induced Factors, wo wir jetzt auch Produkte entwickeln wollen. Aber dazu wann anders mehr. Auf jeden Fall ist das interessant, weil der wird eben natürlich aktiviert durch die Hypoxie, also durch weniger Sauerstoff. Und wenn der aktiviert wird, dann wandert der sozusagen in den Zellkern und triggert da de facto ein Anpassungsprogramm. Und da werden verschiedenste Gene werden dann anders reguliert, werden anders abgelesen und das führt dann dazu, dass wiederum viele andere Downstream-Effekte passieren. Das heißt, einerseits wird dadurch EPO aktiviert, das kennen wir eben schon von den Rennradfahrern, die haben sich ja früher, und das machen sie wahrscheinlich eh immer noch, EPO gespritzt. Das ist im Grunde ein Hormon, was in der Niere produziert wird und was dazu führt, dass eben mehr rote Blutkörperchen entstehen. Und das ist natürlich was wir erstmal wollen und was natürlich auch Sinn macht, weil klar, wenn wir in der Höhe sind, wir haben weniger Sauerstoff, dann brauchen wir einfach mehr rote Blutkörperchen, damit wir den Sauerstoff, den wir bekommen, so gut wie möglich eben auch ins Gewebe bekommen können. Ein anderer spannender Part ist, dass VEGF aktiviert wird. Das ist de facto einfach etwas, was die Bildung von neuen Blutgefäßen fördert. Ich habe jetzt leider gerade nicht ganz im Kopf, wie man es ausgeschrieben sagt. Hast du es gerade?
Ja, V steht sicher für vascular, E wahrscheinlich irgendwas endothelial, genau. Das Endothel ist das innere, die innere Schicht vom Gefäß und dann Growth Factor.
Ja. Genau, perfekt.
VEGF.
Haben wir es noch zusammengebracht, genau. Also das wird eben auch aktiviert, was ja auch wieder Sinn macht. Klar, wir haben erstmal weniger Sauerstoff verfügbar, wir haben weniger Druck vielleicht auch. Das heißt, wir müssen es irgendwie schaffen, so gut wie möglich durch die Durchblutung den Sauerstoff an die Zielgewebe zu bringen. Und was auch interessant ist, es wird auch die Glukoseaufnahme in den Zellen verbessert, was auch sehr, sehr cool ist. Also dieser HIF-1-Alpha hat dann sehr, sehr viele wichtige Effekte und am Ende führt das dazu, dass einerseits unsere Energieversorgung besser funktioniert. Es führt dazu, dass unsere Sauerstoffnutzung besser wird und das ist natürlich dann schon interessant, weil das willst du ja dann eigentlich auch in einem Wettkampf haben oder vielleicht auch einfach generell haben, um dich vielleicht vitaler und besser zu führen. Also hat viele sehr, sehr relevante Effekte rein aus Präventionssicht, aber natürlich auch für den Leistungssport und deswegen kommt das natürlich auch daher.
Genau, der zweite Punkt, der sich anpasst, sind die Mitochondrien selber. Hm. Und du hast schon gesagt, HIF-1-Alpha ist einfach wie ein kleiner Sensor im Körper, der aktiviert wird, wenn wir zu wenig Sauerstoff haben und der triggert dann gewissermaßen so ein Anpassungsprogramm. Und weil dieses Anpassungsprogramm viele positive Effekte hat, mehr rote Blutkörperchen, neue Blutgefäße werden gebildet, damit auch die gewissen Bereiche im Körper besser versorgt werden können, ist das ein sehr gewünschter Effekt, wenn man gesund ist. Auf der anderen Seite VEGF ist auch was in der Krebstherapie geblockt wird, ne, weil auch ein Tumor
nicht
hat zum Beispiel die Eigenschaft, dass er das Gewebe um sich herum so beeinflusst, dass er möglichst gut mit Blutgefäßen versorgt wird. Ne? Ein Tumor ist ja immer besser durchblutet als normales Gewebe. Und deswegen sind diese VEGF-Blocker oder Medikamente auch sehr populär geworden, sind natürlich auch unfassbar teuer. Aber jetzt schweife ich schon wieder ab, zurück zu den Mitochondrien.
Heißt jetzt aber nicht, dass Hirntraining Krebs macht.
Nee, absolut gar nicht. Absolut gar nicht. Ja. Nur, dass man auch die Bedeutung von diesem Faktor auch versteht und dass das auch in eine andere Richtung therapeutisch genutzt werden kann, sozusagen. Mhm. Und dann gibt es noch die Mitochondrien und das hat auch wieder was mit HIF-1-Alpha zu tun. Das ist so ein Downstream-Effekt, das ist tatsächlich kein Denglisch, sondern das heißt wirklich Downstream-Effekt, dass da so ein Anpassungsprogramm getriggert wird, was im Idealfall alte Mitochondrien, die nicht mehr so gut funktionieren, verdaut werden, unter Anführungszeichen. Also das nennt man dann Mitophagie, also Autophagie der Mitochondrien. Das ist einfach so ein Begriff, den man auf der Basis zusammengestopselt hat. Und dass da im Gegenzug aber auch neue Mitochondrien gebildet werden. Und das geht über PGC1-Alpha, muss man sich natürlich nicht merken. Aber das ist der zentrale Schalter, der sagt, wir brauchen neue Mitochondrien und die müssen jetzt auch produziert werden. Und das ist auch einfach eine langfristige Anpassung. Das passiert nicht, wenn man einmal diesen Hypoxiereiz hat, sondern das passiert über mehrere Wochen und Monate hinweg. Also bei Höhentraining ist das, wenn man das regelmäßig macht und über einen längeren Zeitraum macht. Und bei IHT ist das natürlich auch was man fördern möchte, was theoretisch einen Effekt darauf haben sollte. Hat man auch ganz gut finden können, in Tiermodellen hat man diese Studien auch gemacht, ne? Weil das ist was man, ich kann ja nicht objektiv messen, ob ich jetzt mehr Mitochondrien habe. Ne? Da müsste ich eine Biopsie machen, da müsste ich mir das unterm Mikroskop anschauen, unterm Elektronenmikroskop, damit ich die Mitochondrien danach tatsächlich irgendwie zählen kann. Das ist ja gar nicht praktikabel. In Tierstudien hat man das aber ja schon gemacht, ne? Auch mit diesen Gewebeproben. Und da hat man auch gesehen, dass wenn dieses PGC1-Alpha auch wirklich aktiviert wird über diesen Hypoxiereiz, dass es dann auch dazu kommt, dass alte Mitochondrien verdaut werden, nicht mehr gut funktionieren und neue Mitochondrien aber wiederum gefördert werden. Also ja. Mitochondrien, viele Mitochondrien sind immer gut, viele gut funktionierende Mitochondrien sind noch besser, als einfach nur auch viele schlechte mit dabei zu haben. Und das ist was, was man sich davon erhofft.
Genau, und was jetzt halt super interessant ist, ist eben, dass wir haben ja schon über IHT und IHHT gesprochen. Und bei IHHT, da wird ja auch, gibt es ja auch eine Phase, wo wirklich mehr als normal Sauerstoff zugeführt wird. Das sind dann vielleicht über 30% zum Beispiel. Was eben sehr interessant ist, dass auch das tatsächlich HIF-1-Alpha aktiviert. Das heißt, auch ähnliche Anpassungen macht wie eine Hypoxie. Und das heißt, ein weiterer Stressreiz im Grunde gesetzt wird, ein weiterer Reiz für das System. Und deswegen kann das eben theoretisch effizienter sein, ne? Und nochmal mehr Trigger setzen. Und das macht dann auch noch, aktiviert noch viele weitere Downstream-Prozesse, die jetzt für das offen gesagt nicht so weit relevant sind. Aber was man sich eben merken muss, durch diese Hyperoxie, also mehr Sauerstoff, hat man noch einen zusätzlichen Trainingsreiz. Das heißt, wenn man jetzt nur wenig Sauerstoff und normal macht, dann ist es schon ganz gut, ne? Aber wenn man das noch hinzufügt, dann ist es eben noch mehr. Kann in vielen Fällen vielleicht auch zu viel sein, ne? Und weil es ja auch de facto ein oxidativer Stress ist. Aber man hat auf jeden Fall einen weiteren Trainingsreiz, ne? Von dem man de facto dann wahrscheinlich auch mehr Erholung braucht. Einfach, dass man das sich so mal vor Augen führen kann, weil das ist schon interessant, dass eben der Hyperoxie einen ähnlichen Effekt hat wie die Hypoxie, ne? Und dann noch on top schiebt.
IHHT ist eigentlich auch für ein etwas älteres Klientel tatsächlich geeignet, weil man sich von dieser Hypoxie-Phase, also von der Phase mit wenig Sauerstoff, schneller erholt, genau, weil man danach wieder mehr Sauerstoff bekommt. Wenn man jetzt nämlich zum Beispiel schon Probleme mit der Lunge hat, irgendwie in einem Reha-Setting oder bei älteren Leuten, wo der Gasaustausch generell nicht mehr so gut funktioniert, einfach weil das Gewebe schlechter geworden ist, dann macht man eigentlich keine IHT, sondern eher IHHT, weil sich diese Leute von dem Reiz dann einfach wieder schneller erholen, weil ja mehr Sauerstoff dann zurückkommt, die Sättigung, die piekt dann wieder schneller. Und das ist in den Protokollen dann auch eher so ein bisschen empfohlen. Ja. Was jetzt im Blutbild auch noch passiert, also was ändert sich jetzt hämatologisch durch Hypoxie? Theoretisch ist es so, haben wir schon gesagt, ich habe zu wenig Sauerstoff, HIF-1-Alpha wird aktiviert. In der Niere wird mehr EPO produziert, also Erythropoietin. Das heißt, die Bildung von roten Blutkörperchen wird angeregt. Rote Blutkörperchen sind am Ende die Dinge, die Sauerstoff transportieren, die kleinen Dinger, ne? Also es gibt natürlich ein paar Millionen davon. Je mehr wir davon haben, desto eher kann dann auch, wenn sonst alles passt, sonst alles gesund ist, dann kann da auch mehr Sauerstoff transportiert werden. Deswegen wollen natürlich auch Sportler, vor allem Ausdauersportler, einen möglichst hohen Hämoglobinwert und auch einen möglichst großen Hämatokrit. Bei Hämatokrit müsst ihr ja den prozentualen Anteil von den roten Blutkörperchen an der Zelle, an allen Zellen, vom Blut. Und Hämoglobin misst praktisch, wie viel Hämoglobin, also Sauerstoff transportierende Kapazität haben wir. Das Ganze geht meistens auch, wenn das eine hochgeht, geht das andere auch hoch. In der Regel, ne? Nicht immer so, aber in der Regel. Und so kann es dann auch zu Blutbildveränderungen kommen. Die Effekte sind aber nicht unfassbar groß. Mhm. Also haben wir, auch wenn man sich da in die Daten so ein bisschen eintaucht, wir waren ja auch, haben wir ja heute dafür geredet, noch so ein kleines bisschen ernüchtert, ne? Dass die Effekte da gar nicht so groß sind. Es ist jetzt nicht so, dass man sein Hämoglobin dann da um 20-25% doch einfach steigern kann, ne? Und dass man da am Ende in einem Spitzenbereich rauskommt, nur weil man jetzt diesen Hypoxiefaktor hat, egal ob es jetzt durch IHT ist oder durch ein Höhentraining zum Beispiel. Aber wenn du natürlich schon sehr, sehr stark am Limit bist, sind natürlich auch diese kleinen Prozentbereiche schon sehr viel wert.
Total. Ne?
Also wenn du schon wirklich an der Spitze bist, dann ja, zählt jedes Prozent sozusagen, genau. was du da noch rausholen kannst. Und in Reha-Settings fand ich auch ganz spannend, bei Long-Covid haben sie das auch viel, viel und häufig eingesetzt. Also wirklich also IHT und IHHT, da ist es sogar häufiger IHHT gewesen, also dass man sich eben wieder schneller erholt durch diese zu viel Sauerstoffphase. Da hat sich der Hämoglobinwert dann auch nochmal überproportional stark verbessert im Vergleich zu normalen, gesunden Menschen. Ne? Also da stellt sich dann, kommen wir später dann auch nochmal ein bisschen darauf zurück, so bei den Gruppen, die davon profitieren. Und das sind natürlich vor allem Gruppen, die schon eine gewisse Problematik auch haben, ne? Und die ganzen Effektgrößen, die man sich in den Studien angeschaut hat, die sind natürlich bei gesunden Leuten sehr, sehr, sehr viel kleiner als bei Leuten, die schon eine Problematik auch einfach haben, ne? Wie irgendwie schlechte Lungenaustauschkapazität oder eine chronisch entzündliche Erkrankung und so weiter und so fort. Das muss man da noch ein bisschen im Hintergrund behalten. Wann würde man denn, ich sag jetzt mal, was machen? Also wann würde ich IHT machen und wann sollte ich IHHT machen? Ein kleines bisschen habe ich schon vorweggenommen.
Genau, also du, also einerseits, was man eben schon auch weiß, ist, dass es natürlich schon auch ein stärkerer Reiz sein kann. Also es kann auch für einen Sportler insofern dann spannend sein. Aber jetzt in der Praxis, ja, wird IHHT meistens bei etwas älteren oder kränkeren Populationen einfach genutzt. Also bei Menschen, die de facto schon irgendwelche Vorerkrankungen haben und die natürlich durch diesen Hypoxiereiz auch viel stärker getriggert werden, wo man dann relativ schnell auch darauf achten muss, dass sie mal wieder auf einen halbwegs normalen Sauerstoffgehalt im Blut kommen und da auch schnell genug in der intermittierenden Phase auch wieder zurückkommen. Und das macht natürlich Sinn, dass wenn ich den Sauerstoffgehalt dann in der intermittierend immer wieder hochschraube, dass ich dann auch schneller wieder auf in Richtung 100% Sauerstoffgehalt, Sauerstoffsättigung, so rum, nicht Sauerstoffgehalt, Sauerstoffsättigung komme. Also insofern macht das schon Sinn, da dann eher damit zu arbeiten, um die Leute nicht zu sehr in diesen Hypoxiestress zu treiben und dann vielleicht auch irgendwelche bleibenden Schäden zu haben. Weil das nächste Problem ist ja, was du hast, und das haben wir auch schon so ein bisschen beim Thema Höhe ja auch schon besprochen. Am Ende, wenn du natürlich eine ältere, kränke Population hast, dann willst du ja auch, dass die Perfusion, also die Durchblutung vom Hirn, vom Herzen auch wirklich die ganze Zeit sauber funktioniert. Und du erhöhst natürlich schon kurzzeitig das Risiko, dass es irgendwie nicht so gut funktioniert. Und wenn du diese Phasen dann zu lange hältst in dieser niedrigen Sauerstoffzone, ne, und die sich dann nicht mehr aufsättigen können, dann kann es schon sein, dass du vielleicht auch Dinge triggerst, die du gar nicht triggern willst. Also insofern schon sinnvoll, da dann vielleicht sicherheitshalber mit IHHT zu arbeiten. Auch wenn du natürlich sicherlich ein bisschen mehr oxidativen Stress produzierst, der vielleicht hinten raus auch ein paar Nachteile mit sich bringt.
Was man ja auch machen kann, diese Phasen von wie lange dauert jetzt die Phase mit wenig Sauerstoff versus die mit dem normalen Sauerstoff, das kann man bei den Geräten ja immer einstellen.
Total.
Also dann kann man auch mal versuchen, bevor man zur Phase mit viel Sauerstoff wechselt, ich mache die Hypoxie kürzer und dafür die Phase mit normalem Sauerstoff dann wiederum länger und man schaut, ob sich die Leute dann in der Phase überhaupt noch erholen können.
Ja,
ne? Das ist bei gesunden Leuten gar kein Thema, aber wie gesagt, wenn du eben nicht, wenn du schon Probleme hast, Vorerkrankungen hast, und das muss man dazu sagen, die allermeisten Studien mit vom IHT, IHHT, die sind wiederum an Krankenpopulationen gemacht worden. Ne? Nicht die wir in-house gemacht haben, da kannst du dann gleich nochmal ein bisschen was dazu erzählen, aber ansonsten wird das ja immer an Krankenpopulationen gemacht, an Leuten, die Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben, die einen Diabetes haben, die mal einen Herzinfarkt hatten und jetzt in der Reha sind, Leute, die sich nicht mehr gut bewegen können, ne, um trotzdem noch diesen Trainingsreiz zu setzen. Und wenn du Leute hast, die natürlich gar nicht mehr gut laufen können, weil sie diese Kapazität gar nicht mehr haben, ne, weil die VO2 Max vielleicht schon so niedrig ist, dass sie gar nicht mehr 1000 Meter durch den Wald jetzt irgendwie laufen können, dann kannst du mit IHHT trotzdem noch einen Reiz setzen. Das ist eigentlich ganz, ganz cool. Und deswegen wird es in vielen Reha-Settings auch einfach mittlerweile auch schon standardmäßig genutzt und vor allem auch bei Long-Covid-Patienten. Da hast du ja auch dieses Thema mit Erschöpfung, mit dass die Mitochondrienfunktion gar nicht mehr so gut funktioniert. Da ist IHT auf jeden Fall spannend.
Ja, ich meine, da sind ja natürlich die Tierdaten auch so spannend, die mechanistischen, ne, wo du wirklich gesehen hast, okay, du hast viele alte, große, aufgeblähte Mitochondrien gehabt, ne, und du hast durch IHT es eben schaffen können, dass die aussortiert wurden, abgetötet wurden und durch neue, kleine, effiziente Mitochondrien sozusagen ersetzt werden. Und da willst du natürlich hin. Und ich denke mal, das wird bei Menschen schon auch so sein, sicherlich dann wieder nicht so effizient, wie halt immer, wie halt irgendwie leider bei allem. Aber es ist auf jeden Fall ein Faktor. Ja.
Du kannst jetzt gleich erzählen, was bei unserer Studie rausgekommen ist. Ich mache eine kleine Intro dazu. Wie ist das abgelaufen? Im Grunde haben wir ein Protokoll gehabt, dass man über 4 Wochen hinweg insgesamt 10 IHT-Sitzungen macht. Also es ist IHT gewesen, also nur wenig Sauerstoff und normaler Sauerstoff. Ist kein Protokoll mit dann zu viel Sauerstoff gewesen. Genau. Und es hat immer 32 Minuten gedauert. Ne? Das waren dann immer diese 4 Minuten Hypoxie und diese 4 Minuten Normoxie.
Genau, und es war eine relativ gesunde Population, muss man auch dazu sagen.
Also, genau.
Ich meine, es waren auch wir mit drin, es waren auch sehr junge Leute mit dabei. Ja, aber war auf jeden Fall trotzdem sehr spannend, weil das Coole ist ja, dass wir das auch mit unserer eigenen Diagnostik gemacht haben. Das heißt, wir haben wirklich Omics-Technologien angewandt. Das heißt, wir haben sehr, sehr breit gemessen. Ich sage immer, das sind im Grunde, wir messen den Körper in biologischen Schichten, ne? Und wir haben de facto alle Proteine gemessen, die wir so messen konnten. Und da sind natürlich verschiedenste Enzyme dabei, Signalmoleküle, aber vor allem natürlich auch einfach die Arbeiter und natürlich auch Mitochondrien-Proteine. Und das Spannende ist eigentlich, dass wir, und ich vereinfache es jetzt sehr, weil das wird sonst natürlich ultra komplex, aber kann man uns natürlich auch nochmal Fragen zu stellen im Nachgang. Aber wir haben halt wirklich schon Veränderungen gesehen, auch bei dieser gesunden Population, bei eben der Mitochondrienfunktion, weil wir können wirklich im Grunde die gesamte Atmungskette, also alles, was die Mitochondrien eigentlich so wichtig ist, machen, können wir irgendwie abbilden. Wir haben gesehen, okay, da ist mehr Output, das funktioniert besser. Energiemetabolismus, der funktioniert besser. Wir haben weniger Entzündung im Anschluss gesehen. Und klar waren diese Effekte jetzt nicht irgendwie bei 50% oder so. Ne? Das waren schon kleine Effekte, aber es war ja auch ein relativ kurzer Zeitraum und es war eine sehr gesunde Population. Ne? Und wenn man dann schon Effekte sieht, dann heißt das auf jeden Fall, okay, da tut sich was. War aber zugegebenermaßen natürlich auch bei all diesen drei Faktoren irgendwie auch erwartbar, oder? Man würde davon ausgehen, okay, du triggerst damit einfach die Mitochondrien, du schaffst es gegebenenfalls ein paar alte abzutöten, weil der Körper diesen Trigger bekommt. Dadurch wird natürlich der Energiemetabolismus effizienter und besser und du hast weniger von so alten Zellen, alten Mitochondrien, weil die abgebaut werden, eben durch diesen Trigger, durch diesen Stressreiz. Also hast du auch wahrscheinlich ein bisschen weniger Entzündung im Körper und weniger Entzündungsmarker im Körper. Also eigentlich total logisch, aber es ist einfach toll, dass man das dann auch dadurch nochmal so ein bisschen sichtbar machen konnte mit so breiten Diagnostiktechnologien. Auf jeden Fall schon was dran, wenn auch natürlich jetzt kein Life-Changing-Effekt, wenn du eh schon gesund bist.
Mhm. Wenn wir uns jetzt die spezielle Gruppe von Sportlern mal anschauen, also wie das im Spitzensport genutzt wird, wie das sonst Sportler für sich nutzen, dann ist ja die effektivste Methode, zumindest laut aktuellem Stand der Dinge, dieses Live High, Train Low. Also du schläfst in der Höhe, du trainierst aber auf der normalen Höhe, wo du sonst auch trainierst. Ne? Was man gesehen hat, dass diese Effekte dann so circa von diesem Live High, Train Low, die halten so circa 30 Tage an. Ne? Also wenn du im Februar dieses Live High, Train Low machst und du hast im August zum Beispiel dann einen Wettkampf, dann wird das nicht sonderlich viel bringen. Ne? Was du aber schaffen kannst, ist, dass du diese Effekte mit einer IHT danach noch länger aufrechterhalten kannst. Das hat man zum Beispiel schon gesehen. Oder manche Sportler oder manche Personen nutzen es natürlich auch, um sich auf ein Höhentraining entsprechend vorzubereiten. Ne? Dass man vorher schon eine IHT macht und danach macht man dann dieses Live High, Train Low. Dann kann sich der Körper besser anpassen. Und wenn du wieder zurückgehst, machst du dann auch das Ganze dann auch nochmal für eine gewisse Zeit. Einfach damit du den Effekt, also diese Anpassungsprozesse im Körper, die du angestoßen hast, noch länger aufrechterhalten kannst. Das fand ich auch ganz spannend. Es gibt auch diese kompletten Höhentrainings, ne, wo du, also Live High, Train High, was ich auch schon gesagt habe, die sind auch effektiv. Ne? Muss man auch sagen. Dieses Live Low, Train High, das wäre jetzt das wieder genau das, was wir mit IHT eigentlich ja haben wollen, ne? Dass du in deiner normalen Umgebung bist. Aber wenn du trainierst, dann trainierst du in Hypoxie. Das ist vor allem effektiv bei sehr intensiven Einheiten. Also wenn du zum Beispiel Sprinttraining oder so machst, ne? Dass du das dann wirklich mit Hypoxie machst. Man muss ein bisschen aufpassen. Es gibt ja auch diese Masken, die man beim, diese Sauerstoffrestriktionsmasken, die man beim Training, die man beim Training ja tragen kann. Ne? Also ich habe das schon ein paar Mal auch in München hier, wenn Leute laufen gehen, gesehen. Die haben dann so eine schwarze Maske. Das ist natürlich nicht so eine medizinische Maske, sondern die sind mittlerweile auch schon so ein bisschen lifestyleig designt. Und die vermindern praktisch die Zufuhr von Sauerstoff während dem Sport. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil das erstens eine sehr große Belastung für den Körper. Und es das ist ja nicht nur...
Und die Atemmuskulatur wird natürlich auch
stark. Das wollte ich gerade sagen. Das ist nämlich nicht nur ein Filter, der einfach nur dafür sorgt, dass weniger Sauerstoff reinkommt, sondern das behindert tatsächlich die Einatmung. Hm. Also das sorgt auch dafür, dass die Atemmuskulatur sehr viel mehr arbeiten muss. Ne? Und es gab ja jetzt vor, ich glaube, das ist ein halbes Jahr her oder ein bisschen mehr wie ein halbes Jahr, diesen Fall von dem norwegischen Biathleten, den man tot in seinem Hotelzimmer gefunden hat. Und also als man ihn gefunden hat, hatte er so eine Maske auf. Hm. Ne? Also da muss man... Also, ich will jetzt nicht sagen, dass das zwangsläufig was damit zu tun hatte, aber man hat das dann danach zumindest sehr stark in Frage gestellt, Verwendung von diesen Restriction Masks, weil die einfach auch dafür sorgen, dass deine Atemmuskulatur nochmal sehr viel mehr beansprucht wird.
Ne? Ja, also ich glaube, wenn man das hin und wieder macht, ist das vielleicht dann sogar gar nicht so schlecht, ne? Aber das sollte man, glaube ich, nicht übertreiben, weil du willst ja eigentlich auch keine zu starke Atemmuskulatur haben. Also du willst sie ja nicht zu stark beanspruchen, weil das ja auch wiederum deinen ganzen Oberkörper, ich sag mal, verspannt. Ne? Also du kommst dann auch in eine Art Faszienproblematik rein, wie sie halt irgendwie vielleicht bei COPD, also Menschen, die lange geraucht haben, aussieht, ne? Die ja auch einen extrem krassen Atemwiderstand haben können. Und da willst du eigentlich nicht rein. Ne? Also das ist auf jeden Fall, glaube ich, sinnvoll hin und wieder. Und es ist auch wichtig, dass man da ausreichend Power hat. Ne? Aber es kann natürlich auch zu allen möglichen muskulären Problemen noch on top führen. Ne? Genau. Ja.
So klassische Protokolle, die schauen ja dann eigentlich so aus, so ein bisschen wie wir es auch in der Studie hatten. Ne? Man kann das über 4 Wochen machen. Ich würde sagen, Standardprotokolle sind so 4 bis 8 Wochen. Hm. Und dann macht man das Ganze so 2 bis 3 Mal pro Woche. Und danach macht man dann aber auch wieder mal Pause. Ja. Also es ist nicht so, dass man das ganze Jahr durchmacht und immer 2 bis 3 Mal die Woche macht man diese IHT-Sessions. Das ist gar nicht der Fall, sondern man macht das, wenn dann schon so, dass man immer so Blöcke hat. Also wie man auch Trainingsblöcke hat, macht man dann so IHT-Blöcke und dann macht man auch mal wieder ein paar Monate Pause und dann kann man nochmal einen Block machen. Das macht auf jeden Fall mehr Sinn, auch um dem Körper genügend Zeit zu geben, auf diese Anpassungsprozesse dann auch mal zu reagieren. Man will ja auch, also auch beim Training ist es so, man kann ja auch nicht das ganze Jahr ohne Pause immer durchtrainieren. Man muss dem Körper auch die Zeit geben, sich zu erholen, weil das, was das Training bringt, das entsteht in der Erholung. Ne? Ja, wenn du ins Fitnessstudio gehst, dann setzt du den Reiz. Die Muskulatur, die wächst aber ja nicht im Fitnessstudio, sondern die wächst in der Recovery-Phase.
Total.
Und so ist es auch bei Ausdauersportarten. Ne? Das Training selber ist immer nur der Reiz und du brauchst danach diese Pausenphase und diese Ruhephase, wo sich der Körper dann entsprechend anpassen kann. Und das ist bei IHT, sagen wir mal so, nicht anders. Und es wird, auch wenn du eine IHT hast, du hast ja diese Maske, ne, und das Gerät ist mit einem Schlauch praktisch konnektiert, da kommt dann die Luft rein. Du hast auch immer gleichzeitig ein Pulsoximeter am Finger, damit man auch sieht, wie entwickelt sich denn gerade deine Sauerstoffsättigung. Damit das Gerät, das ist ja so programmiert, kann man zumindest so einstellen, dass wenn du deine eingestellte Schwelle unterschreitest, also bei uns ist zum Beispiel diese 80% Sauerstoffsättigung gewesen im Blut, normalerweise will man, dass die rund um 99% liegt. Hm. Bei 80%, wenn du da darunter kommst, dann gibt dir das Gerät sofort wieder normale Luft. Also sofort wieder ausreichend Sauerstoff, damit du nicht unter diese Schwelle abfällst, weil man eben das Problem hat, wenn man zu tief geht, man das nicht gewohnt ist und man auch nicht trainiert ist, dass es dann so viel oxidativen Stress im Körper auch erzeugt, auch diese Hypoxie-Phase, dass man sich mehr Schaden zufügt, als man sich eigentlich hilft. Ne? Ja. Deswegen da aufpassen und nicht irgendwie denken, boah, ich bin der Geilste und ich schaffe jetzt auch 70% Sauerstoffsättigung, weil ich gehe ja immer ans Limit, einfach nur dumm.
Ja, da kann man jetzt ja eigentlich schon direkt die Brücke schlagen zur klassischen Schlafapnoe. Und zwar ist das ja eigentlich ein sehr ähnlicher Effekt, würde man denken. Also man hat weniger Sauerstoff über intermittierende Phasen in der Nacht. Aber das Problem daran ist natürlich, man hat es über einen sehr langen Zeitraum, man hat es sogar wahrscheinlich über Jahre hinweg jede Nacht. Und darunter leidet natürlich dann nicht nur der Schlaf, sondern man hat natürlich einen viel stärkeren oxidativen Stress noch on top. Und das also nicht verwechseln und nicht denken, okay, ja, Schnarchen ist jetzt in Ordnung und ich habe quasi mein Hypoxietraining eh schon. Nee, ist nicht das Gleiche und natürlich auch nicht der gleiche Benefit, vor allem, weil es auch viel unkontrolliertere Bedingungen sind. Also ja, da sicherlich müssen wir schon nochmal klarstellen, das ist wirklich was, das ist was Ernstes und da sollte man sich etwas ausgiebiger mit beschäftigen, das zu ändern.
Und es ist wie so häufig, die Dosis macht das Gift, weil wenn man das mal hochrechnet, dann ist es so, dass bei IHT, wenn du, was weiß ich, 24 Sessions in 8 Wochen machst, und dann hast du 24 Mal, je nachdem, wenn du pro Session das 4-mal hast, hast du das 24 mal 4. Ne? Und wenn du aber eine obstruktive Schlafapnoe hast, dann hast du das 30.000 Mal pro Monat, ne? Wenn du das so, wenn du das so hochrechnest, weil Leute, die das sehr ausgeprägt haben,
das ist eine geile Zahl,
bis zu 60 Episoden pro Stunde, also fast einmal pro Minute, ne? Und da darf man sich dann, und das ist ja eine Phase, wo du eigentlich schläfst, sprich recoverst. Das andere ist ja ein bewusster Reiz, ne? Das heißt, da wird dann diese Recovery-Phase natürlich total unterbrochen, gestört. Cortisol ist höher, Regulation vom autonomen Nervensystem ist schlechter. Du bekommst früher als Kreislauf-Erkrankungen, wirst häufiger krank und am Ende wirst du wahrscheinlich auch früher sterben, wenn du dauerhaft eine Schlafapnoe hast.
Knallharte Analyse von Dr. Gietl.
Ja, einfach Statistik.
Ist natürlich
am Ende
so.
Ist alles Statistik.
Ja, und das ist eine wirklich ernste Sache, mit der man sich echt auseinandersetzen sollte, wo man unbedingt die Ursache suchen sollte und eben nicht es einfach so mal passieren lässt. Klar, CPAP kann helfen und wird auch helfen, aber ist auch saumäßig lautes Ding. Also der Schlaf wird jetzt dadurch nicht unbedingt grandios sein. Also unbedingt die Ursache suchen, sei es Übergewicht, sei es irgendwie Probleme mit der Zunge, was jetzt eher ein Downstream-Effekt meistens ist, oder sei es einfach Entzündung, schlechte Nasenatmung. Unbedingt mit auseinandersetzen, weil das ist wirklich was unfassbar schlechte Auswirkungen auf deine Gesundheit haben kann.
Jetzt bei IHT ist es so, auch da gibt es so ein paar Effekte, die auftreten können. Ich nenne es jetzt mal Nebeneffekte. Das häufigste, was beschrieben ist, ist, dass man jetzt leichte Kopfschmerzen auch entwickeln kann. Ne? Von uns hatte das jetzt niemand. Ja. Aber wenn das der Fall sein sollte, dann einfach abbrechen und dann ist auch alles wieder fein. Man kann es dann nochmal probieren. Vielleicht ist es auch einfach nur Tagesform oder Tagesverfassung gewesen. Aber ansonsten das einfach im Hinterkopf behalten. Was ganz normal ist, ist, dass die Herzfrequenz auch ansteigt. Immer wenn du natürlich, wenn die Sauerstoffsättigung fällt, dann versucht der Körper das zu kompensieren, weil er möchte das Gewebe ja gleich gut mit Sauerstoff versorgen. Dann schlägt das Herz auch einfach schneller. Sobald die Sauerstoffsättigung wieder steigt, geht die Herzfrequenz dann auch wieder runter. Das kann man auch auf dem, meistens hat man noch so einen kleinen Screen dabei, wo man das danach auch das Protokoll sich anschauen kann. Da sieht man den Verlauf von der Herzfrequenz und der ist meistens super mit einer leichten Verzögerung gegenläufig zum Verlauf von der Sauerstoffsättigung. Ne? Das ist vielleicht noch ganz, ganz spannend zu sehen. Ansonsten ist in den allermeisten, also in den Studien ist auch nichts Schwerwiegendes mal aufgetreten. Muss man auch dazu sagen.
Womit man schon die halbe Miete hat, ist einfach vorher ausreichend trinken. Weil klar wird der Körper Schwierigkeiten haben, alles sauber mit Sauerstoff zu versorgen, wenn du ohnehin schon sehr dehydriert bist. Darauf einfach achten und dann wird wahrscheinlich auch das mit den Kopfschmerzen nicht auftreten. Ich könnte mir vorstellen, dass viele dieser leichten Kopfschmerzfälle einfach mit der Hydration zusammenhängen und weniger eigentlich mit der Hypoxie selber. Aber ja.
Trotzdem gibt es natürlich Gruppen von Leuten, die ein bisschen vorsichtig sein sollten, die es nicht machen sollten. Also das Erste, und das ist eigentlich schon ganz logisch, wenn du eh schon eine Schlafapnoe hast, dann wirst du nicht eine IAT machen, die dann noch mehr Hypoxiephasen über den Tag vielleicht verteilt auch noch dazu fügt. Deswegen, wenn man schon eine Schlafapnoe hat, bitte auf keinen Fall IHT machen. Wenn man Herz-Kreislauf-Erkrankungen hat im Sinne von koronare Herzkrankheit zum Beispiel, ne, das ist ja eine Verkalkung von den Herzkranzgefäßen, auch da muss man vorsichtig sein, weil es kommt ja, der Effekt von der IHT ist ja immer, dass der Sauerstoff mal abfällt. Ne? Jetzt wird ein Teil vom Herzen dann eh schon nur mehr so mäßig gut durchblutet, dann sinkt hier auch noch die Sauerstoffsättigung. Da kann es auch einfach sein, dass dieses noch ein bisschen weniger an Sauerstoff diesen Herzmuskel dann nicht mehr gut versorgt. Ne? Oder wenn man schon verkalkte Gefäße hat, also periphere Gefäßerkrankungen, Gefäßverkalkung hat, wie es ja auch viele Raucher zum Beispiel in späteren Lebensjahren haben. Wenn man jetzt eine Lungenerkrankung hat, eine COPD zum Beispiel, wenn wir schon beim Thema Rauchen sind, dann ist auch das ein Grund, wo man keine IHT machen sollte. Aber da funktioniert die Versorgung mit Sauerstoff eh schon so schlecht, also der Austausch über die Lunge hinweg, dass man sich da nichts Gutes tut, wenn man dann auch die Sauerstoffversorgung nochmal herabsetzt. Oder wenn man einen sehr starken Blutmangel hat, wenn man schwanger ist, ne, auch da würde man ja nicht riskieren, die Sauerstoffzufuhr zum Fötus auch irgendwie einzuschränken. Da kann man auch mit, sage ich mal, Hausverstand schon sehr viel lösen. Überall, wo es ein Durchblutungsproblem gibt oder ein Perfusionsproblem, Gasaustauschproblem in der Lunge, dann ist IHT sicher die falsche Variante, die man machen kann. Wenn ich das jetzt machen möchte, was kostet denn sowas eigentlich?
Ja, also ist auf jeden Fall unterschiedlich, weil natürlich auch verschiedene Institutionen, verschiedene Anbieter sicherlich auch unterschiedliche Geräte haben werden. Manche werden ein bisschen besser sein, manche vielleicht ein bisschen schlechter. Was jetzt nicht unbedingt heißt, dass das schlechtere Gerät unbedingt wirklich schlecht ist und nicht für den Use Case ohnehin reicht. Man kann sich vorstellen, diese Geräte gehen eigentlich, wenn sie wirklich zertifiziert sind, gehen sie eigentlich bei 15.000 Euro ungefähr los. Also sind schon nicht günstig. Und da muss man sich denken, ja, irgendwie muss ja dieses Institut sich das auch irgendwie abbezahlen. Und deswegen kosten diese Sitzungen eigentlich, also die gehen niedrigst bei 30 Euro los, sind wahrscheinlich eher im 45, 50 Euro Bereich in den meisten Fällen und werden aber auch teilweise noch teurer. Wie gesagt, kann man auch ein bisschen sicher Preise vergleichen online, ein bisschen gucken. Am Ende, ich glaube, leistbar, aber jetzt auch nichts, was man so mal schnell macht, oder? Also es ist jetzt nicht super günstig, weil de facto hockt man dann da eine halbe, dreiviertel Stunde und dann ist man halt auch 45, 50 Euro los. Und der Effekt ist jetzt ja nach einer Sitzung nicht getan. Ne? Du machst ja dann schon eher so ein Sitzungsprotokoll mit irgendwie 10 oder auch mehr. Und dann bist du dann schon auch auf jeden Fall vielleicht auch mal einen vierstelligen Betrag dann auch mal los. Ne?
Und man kann sich ja auch einfach zurückrechnen, wenn man sich jetzt überlegt, okay, kaufe ich mir nicht jetzt einfach um 15.000, 20.000 Euro so ein Gerät für ein Home Use? Da muss man schon sehr, sehr viele Sitzungen das machen, voll, ja. Damit sich das auch über die Zeit hinweg dann tatsächlich lohnt. Ne? Weil sagen wir mal, Hausnummer 50 Euro kostet eine Sitzung, Protokoll hat 12 Sitzungen, sind 600 Euro, wenn man das zweimal im Jahr macht, ne? Dann sind es 1200 Euro und dann kannst du das schon 10, 15 Jahre machen, damit sich das Gerät für Home-Use lohnt.
Wartung,
genau, du musst Energie. Filter tauschen, ja. Also auch Filter müssen ja mal getauscht werden. Ne? Dann je nachdem, wie diese Geräte funktionieren, muss vielleicht auch mal irgendwie eine Kartusche oder so getauscht werden. Deswegen, das lohnt sich eigentlich tatsächlich in den seltensten Fällen. Trotzdem gibt es natürlich auch ein paar Geräte für Home-Use, die günstiger sind. Also es geht auch schon bei so niedriger, einstelliger, Tausender-Bereich los. Der Unterschied zu größeren Geräten ist, dass größere Geräte zertifiziert sind, ne? Und meistens auch in den ganzen klinischen Studien wird immer mit größeren Geräten gearbeitet. Was bedeutet hier zertifiziert? So also ein bisschen nach dem Motto, es ist auch wirklich das drin, was draufsteht, so wie man auch bei den Supplements ja darauf achtet, dass sie laborgeprüft sind. Da schaut sich halt mal eine offizielle Stelle an, kommt da auch wirklich die Luft raus? Funktioniert das Pulsoximeter auch tatsächlich so, dass die richtige Sauerstoffsättigung angezeigt wird, damit das Gerät dann auch reagieren kann, wenn die Sauerstoffsättigung abfällt, dass ich auch wieder normalen Sauerstoff bekomme? Hat einfach noch ein paar Sicherheitsaspekte. Ich will jetzt nicht sagen, dass das bei den günstigen Geräten nicht der Fall ist, aber es ist zumindest nicht von einer unabhängigen Stelle geprüft. Das ist das Einzige, was man so ein bisschen im Hinterkopf behalten sollte. In seltensten Fällen wird sogar von der Kasse übernommen, aber dann nur in einem Reha-Setting und nicht für einen klassischen Nutzen, weil man jetzt seine Mitochondrien unterstützen möchte, zum Beispiel.
Ja, wer sich es natürlich schon selber reingestellt hat, ist ja Paris Hilton.
Dave Asprey ja auch.
Dave Asprey, ne? Ich meine, gut, alle großen Biohacker werden so ein Ding daheim stehen haben und kriegen sie wahrscheinlich eh auch recht günstig. Das ist ganz lustig, weil der Rainer, der Geschäftsführer von Cellgym, das Gerät, was wir eben auch hier stehen haben, seine letzten USA-Reise ist bei den beiden vorbeigebracht hat, persönlich. Und Paris Hilton fand ich auf jeden Fall eine geile, einfach eine gute Brand Ambassador.
Ja, ich meine, da wird es sich auf jeden Fall lohnen, das sich auch selber reinzustellen, ne? Wenn man da dann übrigens hinfahren muss, das ist ja auch gewissermaßen eine also Convenience, was man sich auch einkaufen
kann. Sicher, wenn das Haus halt groß genug ist.
Auch Geld.
Und, ja, genau.
Da kannst du einen eigenen Raum für IHT machen.
Den IHT-Raum.
Das ist auch unfassbar schön. Ja. Aber um das Ganze nochmal ein bisschen zusammenzufassen, wir haben über IHT geredet, wir haben über IHHT geredet, also die Phasen, wo auf wenig Sauerstoff dann viel Sauerstoff folgt. Das ist ein Unterschied, das ist nicht das Gleiche. IHT wird eher von Sportlern genutzt, von Leuten, die Leistungsfähigkeit steigern möchten, als Reiz. IHHT wird häufiger sogar in so Reha-Settings angewendet, einfach für Leute, die man schneller wieder aufsättigen möchte mit Sauerstoff, dass dieser Reiz nicht zu lange anhält oder dass man da keine, ich sage jetzt mal, negative oder schlechte Schwelle praktisch unterschreitet. Dann ist ein bisschen schade, weil die allermeisten Studien sind tatsächlich auch an kranken Leuten gemacht worden, also an kranken Personen. Das heißt, an Gesunden gibt es noch gar nicht so viel. Wir haben jetzt schon mal einen kleinen ersten Schritt in Haus gemacht mit unserer Studie. Aber genau das, the jury is still out, was wir da dann für Effekte erwarten können und wie groß die dann tatsächlich sind. Sicher kleiner als bei Leuten, die schon eine gewisse Vorerkrankung haben. Ich glaube, das kann man auch jetzt schon vorwegnehmen. Ansonsten, ja, kann man sicher mal ausprobieren. Wir fanden es sehr spannend. Das Gerät steht ja noch hier, können wir jetzt gleich noch eine Session machen. Wichtig ist, dass man sich aber auch einfach die Zeit nimmt und währenddessen im Idealfall eben nicht arbeitet, sondern sich auch einfach die halbe Stunde mal zum Runterfahren nimmt. Schadet auch sonst nicht, wenn man das untertags mal macht,
nee, und um ein bisschen ich auch runterkommen. Wirklich nur empfehlen und ans Herz legen, weil man geht sonst auch sehr unentspannt aus der Sache raus, wenn man die ganze Zeit durcharbeitet. Dann ist man eigentlich sogar eher sehr, sehr gestresst danach, weil man ja eigentlich alles potenziert. Ne? Du kommst auch mit der Herzfrequenz gar nicht richtig runter in den Phasen, wo du also Normoxie hast. Das sieht man richtig, finde ich. Also wird bei dir genauso gewesen sein. Ja. Und wir haben dann beide irgendwann gemerkt, so hey, wir können eigentlich echt währenddessen nicht arbeiten. Am Anfang war so der Gedanke, ach mega, mache ich halt die halbe Stunde, dreiviertel Stunde einfach irgendwas, mache ein paar Mails oder so, aber auf keinen Fall. Das ist tatsächlich sicher nicht gut für den Benefit davon.
Auch eine Empfehlung vom Rainer gewesen, wo er uns das alles vorgestellt hat. So, ach, bitte geil. auf keinen Fall nebenbei arbeiten, sondern man soll sich die Zeit nehmen. Das hat schon Hand und Fuß, deswegen da einfach dran halten. Ansonsten, wenn es von eurer Seite her noch Fragen gibt, dann gerne schreiben an podcast@beyondlifespan.de oder einen Kommentar da lassen auf Spotify oder YouTube. Schauen wir uns gerne an. Wenn euch die Folge gefallen hat, gerne eine Bewertung da lassen und Freunde und Familie weiterempfehlen. Danke, Max. Wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen und ciao.
Danke und ciao.